Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Unter dem Titel Beats and Bones startet das Berliner Naturkundemuseum morgen seine neue Podcast-Reihe. Für dieses Museum, also quasi Neuland, viele andere Museen, große und auch kleine, bieten aber längst Podcasts an.
Der DM-Podcast. Museum zum Hören.
Die Welt im Jahr 1453. Während sich der hundertjährige Krieg auf französischem Boden seinem Ende zuneigt, rücken die Osmanen nach Westen vor und belagern Konstantinopel.
Kunst in Berlin. Der Podcast der Berlinischen Galerie Museum für moderne Kunst.
What's your favorite idea? Mine is being creative.
How do you get the idea?
I just try to think creatively.
Herzlich willkommen zu einer weiteren, zur zweiten Folge unserer Podcast-Serie Talking Creativity.
Wir gehen nämlich in Berlin vor allen Dingen in Ausstellungen und danach plaudern wir da so ein bisschen drüber und podcasten über unsere Eindrücke.
Und damit ein ganz, ganz herzliches Hello zur ersten Ausgabe von ZM Talks, dem Podcast des Zeppelin-Museums mit dem wunderschönen doppeldeutigen Titel. Wir starten diese Reihe natürlich mit den ganz, ganz kleinen Themen und sprechen heute über das Museum der Zukunft.
Das tut man ausgerechnet in Friedrichshafen. Das war der letzte Ausschnitt aus dem Zeppelin-Museum. Insgesamt 5 winzige Ausschnitte aus Podcasts haben wir gehört. Es gibt inzwischen noch viel mehr Museumspodcasts in Deutschland. Und am Morgen gibt es noch einen zusätzlichen, nämlich den des Museums für Naturkunde in Berlin. Und das nehmen wir zum Anlass, um heute mit Matthias Stier zu reden. Er ist Museumspädagoge, Kunst- und Kulturvermittler und berät als solcher auch in Sachen Podcasts und hat seinen eigenen bereits vor ungefähr 11 Jahren gestartet, den ersten. Schönen guten Morgen, Herr Stier.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Die aktuellste Umfrage, die ich gefunden habe, ist aus dem vergangenen Jahr vom Branchenverband Bitkom. Da haben 25% der Deutschen gesagt, sie hören regelmäßig Podcasts. Könnten sogar durch Corona und weil es eh zunehmend ein bisschen mehr geworden sein. Aber die meisten gaben auch an, sie interessiert vor allen Dingen aktuelle Politik- und Nachrichtenthemen. Können Sie in irgendeiner Form einschätzen, wie groß das Interesse an Kulturpodcasts ist?
Ja, also es gibt sogar neuere Umfragen, also auch von Bitkom, die sagen tatsächlich, ein Drittel sind es mittlerweile, auch durch Corona, die inzwischen Podcasts hören. Das Problem ist natürlich, also bei Kunst- und Kulturpodcasts ist es so, dass sie, ich sage immer, es ist die Nische in der Nische. Also es gibt natürlich eine gewisse Anzahl von Leuten, die jetzt Podcasts hören. Sie haben schon gesagt, manche Leute interessieren sich dann für Politik, viele hören jetzt haben den Corona-Podcast mit Herrn Drosten gehört. Und dann gibt es einen ganz kleinen Teil von diesen wiederum, wahrscheinlich auch vielleicht, ja, so ein Drittel, die sich dann auch für Kunst und Kultur interessieren und von denen dann wiederum ein kleinerer Teil vielleicht auch für Museen.
Da es schon Dutzende gibt, ist der Markt natürlich jetzt schon enger und der wird wahrscheinlich enger. Aber auch bei den Ausschnitten, die wir gerade gehört haben, da haben wir ja ganz verschiedene Ansätze gehört. Also man hat es ganz klein bisschen gemerkt, manche sind sehr nah dran an dem, was im Museum gezeigt wird. Manche machen was vollkommen anderes. Welchem Zweck sollte so ein Museumspodcast dienen? Ist das für Leute, die nicht ins Museum gehen, eine Art Ersatz? Soll das Leute ins Museum locken oder ist es für die, die eh schon hingehen, eine Art Begleitmedium?
Also ich denke, während Corona jetzt war es für viele ein Ersatz, gerade für die Museen auch eine Möglichkeit, auf eine gewisse Art und Weise auch Zugang zu gewähren zu ihren Sammlungen, Ausstellungen und Themen. Aber im Normalfall, also Museumspodcast gibt es nicht erst seit Corona. Ich glaube, das Historische Museum der Pfalz in Speyer hat schon 2008 damit angefangen, also schon sehr, sehr lang. Es gibt aber, denke ich, 3 Hauptgründe, warum Museen Podcasts nutzen. Das eine ist, man springt quasi auf den Zug auf. Der große Boom ist gerade da. Podcasts werden immer mehr, es werden immer beliebter. Es ist also eine Art Marketinginstrument, kann man vielleicht sagen. So wie Museen auch Facebook, Instagram nutzen, nutzen sie auch die Plattform Podcast, um auf sich aufmerksam zu machen. Das andere ist, es gibt dieses Faszinosum-Museum, denn da passieren Dinge hinter Türen und da sind geheime Objekte hinter Türen, die man sonst nicht sieht. Und man fragt sich auch oft, was passiert in so Museen eigentlich? Und da können Museen natürlich jetzt durch Podcasts und Gespräche mit Mitarbeitern eine Art Einblick geben, also diesen klassischen Blick hinter die Kulissen. Und ich denke, der dritte Grund, und das ist eigentlich, finde ich, der Grund, warum Podcasts für Museen so spannend sind, ist, dass es eine neue Möglichkeit ist, Themen und Geschichten und Inhalte zu erzählen. Und das ist ja eigentlich das, was Museen von Natur aus machen.
Das heißt, ich höre das so ein bisschen bei Ihnen, bei dem, was Sie jetzt zum Schluss gesagt haben, auch dieses in vielen Fällen ja eh inzwischen nicht mehr berechtigte Image des Verstaubten, des Langweiligen, wo man nur bei Regenwetter reingeht, den wollen die Museen auch mit Podcasts loswerden.
Ja, mit Sicherheit. Also beim Podcast spricht man sowieso, glaube ich, eher auch ein, sagen wir mal, digitaleres Publikum an, also ein Publikum, das ja eher auch auf neue, auf spannende Sachen vielleicht auch interessiert ist. Und da ist natürlich eine Möglichkeit, sich vielleicht auch in einem neuen Licht zu präsentieren. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie der Podcast natürlich gestaltet ist. Das heißt, wenn ich als einen Museumspodcast initiiere und der aber vom Tonfall vielleicht her dann eher, sagen wir mal, herkommt wie eine Art klassische Vortragsreihe, die ja im Museum stattfindet, dann spreche ich vielleicht damit aber nicht ein junges Zielpublikum an.
Aber ist es nicht auch wichtig, dass man, Sie haben ja gesagt, also so interpretiere ich das, was Sie vorhin schon gesagt haben, dass man, wenn Bekanntheitsgrad steigert, dass auch die Marke verkörpert wird. Also hören manche Museen nicht gerne, manche schon, aber das ist ja auch eine Marke, man hat ein gewisses Image. Ist es da nicht auch wichtig, dass bei allen Versuchen locker zu sein und anders als vielleicht die Museumspädagogik vor 20, 30 Jahren, ist es nicht wichtig, das auch professionell zu machen, weil die Zeiten, wo ein Podcast bedeutete, ein Mann oder eine Frau setzt sich vom Mikrofon und redet so lange, bis ihm nichts mehr einfällt, sind ja eigentlich vorbei.
Ja, tatsächlich. Also die Podcasts werden immer professioneller und gerade bei dem neuen Podcast vom Museum für Naturkunde in Berlin, also Beats and Bones, da merkt man auch, der ist professionell produziert worden. Da werden extra nochmal Szenen eingesprochen. Man hat Hintergrundgeräusche, die hinzugefügt werden. Es gab den großen Finding van Gogh Podcast vom Städelmuseum, der mit sehr, sehr viel Geld produziert worden ist. Auf der anderen Seite, und das ist das Schöne eigentlich dabei, ist, dass Podcasts auch gerade für kleinere Museen mit einem kleinen Budget sehr, sehr günstig, sehr einfach zu produzieren sind. Und dann können die auch, also nach meinem Geschmack zumindest, auch gerne mal so ein bisschen was Semiprofessionelles haben, weil sie dann eher ja, sehr persönlich vielleicht auch wirken und nicht so glatt gebügelt.
Man braucht ja auch immer einen Podcast, ist, wenn auch noch relativ neu, so arg neu ja auch nicht mehr, trotzdem ein Medium. Und man muss ja immer da auch ein bisschen Spektakuläres bieten. Gucken wir uns gerade mal die 5 ersten Folgen, da stehen zumindest die Überschriften schon auf der Homepage vom Naturkundemuseum in Berlin an. Erste Folge, ein relativ allgemeines Gespräch mit dem Generaldirektor. Da wird es aber, ist eine interessante Frage, um die Rolle von Naturkundemuseen beim Artenschutz gehen. Zweite Folge dann tierischer Sex. Da wissen wir alle als Medienmacher, Tiere geht immer, Sex geht immer, beides zusammen, Quotenrenner. Aber da muss man doch aufpassen. Ich meine, ein Museum kann doch nicht, wenn es jetzt jede Woche oder nur jeden Monat einen Podcast rausbringen will, jedes Mal so spektakulär sein.
Ja, mit Sicherheit nicht. Es hängt wahrscheinlich aber damit oder davon ab, mit wem auch gesprochen wird. Auch das macht natürlich ein ausschlaggebender Punkt. Nicht jeder, der sagen wir mal, spannende Wissenschaft macht, kann sie auch spannend kommunizieren. Davon abgesehen, ist es, glaube ich, schon eine Möglichkeit, mal zu gucken, welche Themen gibt es denn in so einem Museum eigentlich zu entdecken, die vielleicht auch ein bisschen nischig, ein bisschen abwegig sind. Und gerade jetzt für die ersten Folgen im Naturkundemuseum ist es natürlich nachvollziehbar, dass man so ein Thema wählt. Denn der Zauber beim Podcast ist ja, dass man ihn abonniert und dann im besten Fall jede Woche oder einmal im Monat eine neue Folge hält. Das heißt, man will irgendwie dranbleiben und das funktioniert natürlich super gut, wenn man ein spannendes Thema hat und die Leute sagen, okay, ich bin gespannt, was in der nächsten Folge kommt, ich abonniere das Ganze.
Aber wo dranbleiben? Sie haben das vorhin ja auch schon erwähnt, viele Museen, auch natürlich das Berliner Naturkundemuseum, sind auch aktiv bei Facebook, bei Instagram, manche auch bei Twitter. Das sind alles sehr interaktive Sachen und das gilt ja mit Einschränkungen auch für Podcasts. Das sind ja nicht einfach nur Hörer, die zuhören und abonnieren. Da wird ja auch mal reagiert, da gibt es Kommentare, da werden Fragen gestellt. Interaktivität ist wichtig, macht aber ja auch eine Menge Arbeit.
Ja, definitiv. Deswegen muss es auch im besten Fall im Museum professionalisiert werden. Das heißt, da müssen Stellen wieder geschaffen werden, da müssen Positionen besetzt werden. Das ist beim Podcasten auch so. Wenn ich mir überlege, ich möchte einen Podcast anlegen als Museum, dann sollte ich mir von Anfang an schon denken, ja, wie langfristig setze ich denn so einen Podcast eigentlich an? Wie lange kann ich den denn produzieren und muss den irgendwer mitmachen nebenbei? Ist das jemand aus der Museumspädagogik, jemand aus der Öffentlichkeitsarbeit, die quasi den Podcast noch oben drauf bekommen? Oder sage ich, nein, das ist ein eigener Wert, weil das Podcasten genauso wie das Ausstellungen machen eben ein Kommunizieren von einem Thema ist und das sollte eben professionell besetzt werden. Und das finde ich im Museum für Naturkunde eben ganz spannend zu sehen, dass es ja ein Haus ist, irgendwie jetzt mit einer 600 Millionen Förderung versehen. Da passiert sehr, sehr viel und dann hat man trotzdem hier die Sparkasse dabei als Partner sozusagen, der den Podcast mitfinanzieren muss. Das finde ich eine ganz spannende Kombination.
Der Kunst- und Kulturvermittler und Podcaster Matthias Stier über den nicht mehr ganz neuen Trend der Museumspodcasts, die neuen Podcasts Beats and Bones vom Naturkundemuseum, die gibt es aber erst ab morgen. Herr Stier, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Bitte, Herr Kassel.